Was ist eigentlich Gottes Idee von Kirche? Das interessiert uns und daran wollen wir uns orientieren, was er eigentlich über Kirche für Gedanken hat. Das zählt für uns, damit wir in dem Jahr 2025 nicht einfach als Kirche irgendwas machen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man irgendwie sich beschäftigen kann, wo man Mitarbeiter sucht und vielleicht was Neues anfängt und so. Wir wollen das tun, was Gott von uns möchte. Was ist seine Idee von Kirche? Wir sehen das in der Bibel, in der ganzen Bibel natürlich. Und wir fokussieren jetzt mal, wie gesagt, vorher schon auf den ersten Thessalonicher Brief im Neuen Testament. Eben dieser Abschnitt, wo nicht alles gesagt wird, was über Kirche wichtig ist, aber mindestens ein kleiner Ausschnitt davon, was Gottes Idee von Kirche ist, was ihm wichtig ist. Thessalonich ist diese Stadt hier, auch noch heute in Griechenland gelegen, heute Thessaloniki genannt. Und diese Stadt war die größte Stadt von der Gegend, von der Mazedonien, wie es genannt wurde. Und die Stadt war strategisch ganz wichtig gelegen. Sie hatte einen eigenen Hafen, damals wie heute sehr wichtig. Und sie lag an der Via Egnatia, wie man hier sieht, diese gelb eingefärbte Straße, eine wichtige Handelsroute von damals, wo man mit dem Schiff kam, von Rom her über die Adria und dann eben diese Straße, die Händler ziehen konnten bis Thessalonich und dann weiter bis in den Orient. Also ein strategisch ganz wichtiger Ort. Um das Jahr 50 nach Christus kam dann Paulus mit seinen Mitarbeitern, kam er dort in Thessalonich an. Und sie haben dort, wie wir es vorhin im Video gesehen haben, gepredigt und haben von Jesus erzählt und nach kurzer Zeit, es steht dort in Apostelgeschichte 17, wo das genauer berichtet ist, nach 3 Sabbaten, nachdem sie dort in der Synagoge gepredigt hatten, ist schon eine Kirche entstanden. Und aber manche waren dagegen, die Einwohner dort waren dagegen, die einen und haben Widerstand geleistet und deshalb musste Paulus und seine Leute mussten ziemlich schnell flüchten aus Thessalonich. Und weil sie so kurz erst dort gewesen waren und gemerkt haben, wow, da ist was aufgebrochen, da ist was angefangen, da konnte eine Kirche gegründet werden, drum lag ihnen das irgendwie am Herzen, wie geht das weiter dort mit denen, die jetzt neu an Jesus glauben. Als sie dann in Athen waren später oder kurz darauf aber, dann haben sie Timotheus doch nochmal zurückgeschickt nach Thessalonich. Da sehen wir die Route, die Timotheus gewandert ist, um in Thessalonich nach dem Rechten nochmal zu sehen, um zu gucken, wie geht's denn denen, die jetzt neu an Jesus glauben. Und Timotheus kam wieder zurück zu den anderen und konnte gute Nachrichten bringen. Sie sind gut mit Gott unterwegs. Was Timotheus auch noch im Gepäck hatte, als er zu den anderen wieder dazu stieß, waren ein paar Fragen, die die jungen Christen hatten. Vielleicht glaubst du noch gar nicht so lange an Jesus und hast viele Fragen. Und vielleicht glaubst du schon sehr lange an Jesus und hast vielleicht nicht unbedingt viel weniger Fragen. Und vielleicht bist du gerade daran, den Glauben auch neu zu entdecken und es gibt auch die eine oder andere Frage. Das zieht sich durch und es ist völlig in Ordnung, Fragen zu haben und immer wieder auch kritische Fragen zu haben oder Zweifel zu haben. Deshalb schreibt Paulus hier diesen Brief an die Kirche in Thessalonich. Und der beginnt so, das erste Kapitel schauen wir uns heute an. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Paulus schreibt diesen Brief also zusammen, wie bei manchen anderen Briefen, das am Anfang auch steht, Paulus mit Silvanus, das ist der lateinische Name für Silas, seinen Begleiter, und dem Timotheus. Und sie schreiben es also miteinander und sie freuen sich darüber, wie diese Christen, die jungen Christen, die junge Gemeinde in Thessalonich mit Gott unterwegs ist. Sie danken dafür dem Vater im Himmel und dann zählen sie einige Punkte auf, was sie denn wissen oder was vielleicht Timotheus ihnen erzählt hat, wie ihr Glaube aussieht und was die Gemeinde kennzeichnet. Und das, was dort aufgezählt wird, das zeigt uns eben einen Einblick davon in die Idee, die Gott von seiner Kirche hat. Jetzt zuerst erwähnen der Paulus und die anderen, wie entschieden, oder die schreiben davon, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Es ist dieses Dreiergespann aus Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist so ein wichtiges Paket, das in der Bibel immer wieder vorkommt, auch in ganz verschiedenen anderen Briefen, die Paulus oder andere geschrieben haben. So dieser Dreiklang von dem Glauben an Gott und der Liebe untereinander und zu Gott und die Hoffnung auf das, was noch kommt. Ganz wichtig, diese drei, die immer wieder erwähnt werden. Ein Glaube eben, der nicht nur irgendwo Theorie bleibt und der irgendwie vielleicht nebulös zwischen irgendeinem Gott da oben und nur mir persönlich läuft, sondern ein Glaube, der praktisch wird, den andere sehen können, von dem andere profitieren können. Der Londoner Pastor Charles Spurgeon im 19. Jahrhundert, der drückte es folgendermaßen aus, wie diese drei zusammenhängen. Der Glaube steigt die Treppe hinauf, die die Liebe gebaut hat. Und er schaut aus dem Fenster, das die Hoffnung geöffnet hat. Also eine enge Verbindung zwischen diesen dreien, zwischen Glaube, der Liebe und der Hoffnung. Jetzt kann man aber sagen, ja gut, das sind aber trotzdem so Begriffe, die noch ein bisschen unkonkret sind. In den nächsten Versen wird es konkreter, wie denn die Thessalonicher jetzt ihren Glauben gelebt haben und was sie als Kirche schon ganz früh in ihren Anfängen charakterisiert hat und was Gottes Idee von Kirche ist. 5 Punkte dazu. Erstens, sie waren von Gott geliebt und auserwählt. Zweitens, sie waren bereit, für Jesus zu leiden. Drittens, sie waren bereit, von anderen zu lernen. Viertens, sie waren so in ihrem Glauben unterwegs, dass der andere angesteckt hat. Und fünftens, sie waren in allem Jesus zentriert. Jetzt, wenn wir diese 5 Punkte anschauen, die hier im 1. Thessalonicher 1 auftauchen, wo stehen wir da als Kirche bei diesen verschiedenen Punkten? Bei welchen sind wir als Gemeinde vielleicht stark und bei welchen eher schwächer? Ich nenne sie nochmal die Punkte und du kannst mal überlegen, welche Schulnoten du unserer Kirche geben würdest für diese einzelnen Punkte. Wenn du unsere Kirche nicht so gut kennst, dann kannst du überlegen, welche Punkte du besonders wichtig findest. Also, ich mache immer eine kleine Pause dazwischen. Erstens, wissen wir als Kirche uns von Gott geliebt und auserwählt und feiern wir das? Note von 1 bis 6. Wie sehr sind wir bereit, für Jesus zu leiden? Und wie sind wir bereit, von anderen zu lernen? Sei es von Einzelnen, von anderen Kirchen? Wie sehr steckt unser Glaube andere an und hat eine Außenwirkung? Und welche Schulnote würdest du geben für den Punkt, dass das, was wir tun als Kirche, dass es nicht sich um irgendwas dreht oder um uns selber, sondern dass wir Jesus zentriert unterwegs sind? Kurz zum ersten Punkt und zu jedem ein paar kurze Gedanken. Zuerstens geliebt und auserwählt. Damit machen Paulus, Silas und Timotheus den Christen in Thessalonich Mut. Oder die haben das gelesen, diesen Brief bekommen und haben gelesen, den Zuspruch, ihr seid von Gott geliebt, ihr seid von Gott auserwählt. Ihr seid für ihn unendlich wertvoll. Dafür spricht das, was Paulus weiterschreibt, dass alle Personen der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist, dort Erwähnung finden. Die Thessalonicher, die waren nicht irgendwo von Gott unbeachtet, ach ja, da ist irgendwas passiert. Sondern Gott hat seine volle Aufmerksamkeit auf diese Kirche gerichtet gehabt. Gott, der Vater, liebt sie. Sie haben das Evangelium von Jesus, dem Sohn, gehört. Und der Heilige Geist hat das bewirkt, dass sie es verstanden haben und dass sie geglaubt haben. Jetzt ist dort im Vers 5 das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes erwähnt. Wie genau das aussah, das wissen wir nicht. Apostelgeschichte 17, der Paralleltext, der berichtet von keinem spektakulären Wunder oder irgendetwas, wo man sagen könnte, wow, da hat Gott ganz offensichtlich dieses und jenes getan. Wir wissen das nicht. Und Paulus bestätigt, Gott hat euch ausgewählt, zu ihm zu gehören. Wenn man diese beiden Briefe liest, 1. und 2. Thessalonicher, fällt auf, dass ein Bezug zum Alten Testament fehlt, was ja sonst in anderen Briefen ganz häufig der Fall ist, dass da der Rückbezug gemacht wird im Römerbrief, im Galaterbrief, im Hebräerbrief, wo gesagt wird, der alte Bund, den Gott geschlossen hat, ist jetzt erneuert und durch Jesus und durch das Opfer und durch das Kreuz und das war damals schon angekündigt und hat sich jetzt erfüllt. Oberflächlich gelesen fehlt dieser Bezug oder zumindest direkte Zitate aus dem Alten Testament. Wenn wir genauer hinschauen, eben Paulus, der geschrieben hat, der war durch und durch Jude, der war geprägt davon, sein Denken hat das Alte Testament geprägt gehabt. Er konnte und wollte das nicht einfach abstreifen. Und so sehen wir auch hier Konzepte, die im Alten Testament ganz wichtig sind, auch hier eben auserwählt, von Gott ausgewählt sein, das ist im Alten Testament ein wichtiges Thema. Dort ist klar, Gott hat sein Volk, das Volk Israel, hat er ausgewählt, um mit ihm besonders Geschichte zu schreiben und durch dieses Volk wiederum andere Völker zu segnen. Und jetzt sagt Paulus, benutzt du dieses Motiv hier und sagt, ihr seid von Gott ausgewählt. Und die Kirche in Thessalonich bestand nicht nur aus Juden. Das waren Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen. Die einen waren Juden, es gab eine Synagoge dort, und dort gingen sie zuerst hin, haben gepredigt. Die einen kamen aus dem jüdischen Hintergrund, andere waren aber nicht Juden, haben vorher was völlig anderes geglaubt. Und Paulus sagt jetzt, Gott hat euch miteinander ausgewählt, zu seinem Volk zu gehören. So die Perspektive weitet sich im Neuen Testament. Alle, die an Jesus glauben, egal aus welchem Hintergrund sie kommen, bilden ein gemeinsames, ausgewähltes Volk, geliebtes Volk von Gott. Jetzt, wenn wir nachher das Abendmahl zusammen feiern, erinnert uns das. Bevor Gott im Jahr 2025 von uns als Kirche irgendwas möchte, uns zu irgendwas beauftragt, spricht er uns das zu. Ihr seid von mir geliebt. Ihr seid ausgewählt, zu meiner Kirche, zu meinem Volk weltweit zu gehören, zu allen Zeiten. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben euch geliebt und ausgewählt. Danken wir ihm dafür. Wir finden 10.000 Gründe und mehr, was wir nachher noch singen werden. Das zweite Merkmal von Gottes Kirche ist, sie ist leidensbereit. Vers 6 heißt, ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Eben nochmal, die Apostelgeschichte erzählt, wie das vor sich ging auf diesen Reisen, die Paulus und seine Kollegen gemacht haben. Und als sie eben in Thessalonich waren, konnten sie nur diesen einen Monat gerade unbehelligt sein und predigen. Und dann hat sich der Widerstand geregt und sie mussten fliehen. Und damit war es aber nicht abgeschlossen, sondern die Gegner, die haben sie verfolgt. Über 50 Kilometer in die nächste Stadt, auch dort haben sie Unruhe gestiftet und bewirkt, dass dort den Aposteln das Leben schwer gemacht wurde. Wenn das schon bei diesen der Fall war, die schon nicht mehr in der Stadt waren, die Stadt verlassen haben und sie sind ihnen nachgefolgt, wie ging es dann für die junge Kirche in Thessalonich selber weiter? Paulus schreibt, ihr habt schwere Anfeindungen erlebt. Nächste Woche werden wir noch mehr sehen davon. Jetzt war es zu Beginn natürlich so, dass im Römischen Reich die Christen, die erst eine neue Bewegung, mit denen eine neue Bewegung anfangen, dass sie eine Minderheit waren. Sie waren eine kleine Gruppe im Vergleich zu der großen Mehrheit, die was anderes glaubte und vertrat. Und viele mussten damit rechnen, wegen ihres Glaubens an Jesus bedroht zu werden, eingesperrt zu werden, vielleicht getötet zu werden. Und es ist faszinierend zu sehen, wie die Bewegung aber nicht erstickt werden konnte. Und einfach mit Gewalt und entschiedenem Auftreten einfach abgewürgt werden konnte. Sondern wie die Leute, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, diese neue Identität so kostbar geschätzt haben, dass sie gewusst haben, daran halten wir fest. Nichts kann uns davon wieder abbringen. Wir sind bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen. Beeindruckendes Beispiel von der auch jungen Kirche in Jerusalem lesen wir in Apostelgeschichte 5, wo einige Christen festgenommen werden, allein aus dem Grund, weil sie öffentlich über Jesus geredet haben, öffentlich von Jesus gepredigt haben. Und sie werden eingesperrt und sie werden ausgepeitscht und schließlich wieder freigelassen. Und dann steht dieser beeindruckende Vers. Die Apostel verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namens Jesu willen Schmach und Schande zu erleiden. Sie haben sich nicht selbst bemitleidet, haben nicht gebetet, lass uns das endlich, das enden und was auch immer, sondern sie haben sich gefreut darüber. Sie haben sich so sehr mit Jesus identifiziert und nicht in irgendeiner fanatischen Art und Weise. Sie haben gewusst, was sie an Jesus haben, was er ihnen an Last, an Schuld abgenommen hat und was ihre neue Identität ausmacht, dass sie gewusst haben, wir halten daran fest, koste es, was es wolle. Und wir wollen auch, wenn es uns an den Kragen geht, an Jesus festhalten, uns freuen, dass Gott uns sogar würdig erachtet, für ihn zu leiden. Für Millionen von Christen gehört es auch dieses Jahr dazu, für ihren Glauben zu leiden, dass sie damit rechnen müssen. Beten wir für sie. Wir kennen das bei uns weniger, dafür können wir dankbar sein. Ich denke aber doch, dass auch wir leidensbereiter sein können. Es geht nicht darum, sich dämlich anzustellen und drum irgendwo anzuecken. Darum geht es nicht. Sinnlos zu provozieren, dass man irgendwie als Christ abgestempelt wird. Und sich dann rühmen kann damit, ja, ich habe es so schwierig. Darum geht es nicht. Aber mutig zu unserem Glauben zu stehen. Drittens, Gottes Idee von Kirche ist, dass sie lernbereit ist. Paulus schreibt, ihr seid unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Also mit dem Herrn ist Jesus gemeint. Und sich an Jesus ein Beispiel zu nehmen, das ist ja nie verkehrt. Aber die Thessalonicher haben sich auch bei Paulus und seinen Mitarbeitern was abgeguckt und sind danach selber für andere zum Vorbild geworden. Paulus drückt an anderer Stelle das so aus: Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Willst du das sagen zu jemand anderem? Schau, wie ich es mache. Nimm dem Beispiel an mir. Das muss nicht sonderlich stolz klingen, oder? Wenn wir so meinen, ist es sicher nicht sinnvoll. Aber natürlich sind wir für andere ein Vorbild. Ganz automatisch. Wir können das nicht abstellen, dass Jüngere oder Kinder sich an den Erwachsenen orientieren. Und das bringt relativ wenig, wenn wir sagen, also ich mache jetzt zwar das und das, aber das solltest du lieber nicht machen. Wenig sinnvoll. Heute werben viele hohle Idole um unsere Aufmerksamkeit. Und sie haben es nicht verdient, dass wir ihnen nur 20 Sekunden Aufmerksamkeit schenken. Nicht mal 20 Sekunden. Von wem willst du dieses Jahr etwas lernen? Wer lernbereit bleibt, der gibt zu: Ich weiß noch nicht alles. Ich kann von anderen profitieren. Von wem könnten wir als Kirche was lernen? Das vierte Kennzeichen, das hier erwähnt ist, ist ansteckend. Die Thessalonicher haben erst seit ganz kurzer Zeit an Jesus geglaubt. Und doch war ihr Glaube schon Gesprächsthema in Mazedonien und Achaia. Also Mazedonien, so dieser Nordteil in Griechenland, und der Südteil Achaia, da unten bis Athen und Korinth, das sind hunderte von Kilometern. Und es hat wie ausgestrahlt, wie eine Stoßwelle, oder wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und der sich ausbreitet, wie ein Ton, der irgendwo erklingt und die Schallwellen breiten sich aus und können nicht aufgehalten werden. So ist von Thessalonich aus die Botschaft von Jesus hat sich weiter verbreitet. Nicht nur so ein bisschen in die Banlieue, sondern ganz weit, über hunderte von Kilometern, sogar bis in andere Länder. Wie ein Feuerwerk, das ohne Nebel sehr weit sichtbar ist. Und die Leute damals, die wussten sehr konkret, was die Christen in Thessalonich glaubten. Ich frage mich, wie genau wissen meine Freunde, was ich glaube? Oder weiß vielleicht jemand, ja, der ist da irgendwie in so einer Kirche oder der hat irgendwas mit Gott am Hut oder so. Der ist gläubig oder die. Ich frage mich, wissen die Nachbarn hier ein paar Häuser weiter, dass man hier Gott finden kann? Wissen unsere Nachbarn, dass wir hier unseren Glauben an Jesus stärken, der sich im Alltag dann hoffentlich in Liebe auswirkt und der uns echte Hoffnung gibt, der uns nicht verzweifeln lässt in den Multikrisen, die uns irgendwie täglich entgegenkommen. Nach Gottes Idee ist seine Kirche fünftens Jesus zentriert. Vers 9: Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. In der Stadt Thessalonich war damals ein religiöser Supermarkt. Es wurden die verschiedensten Götter verehrt. Die Juden waren da, die beteten ihren Gott, Jahwe, an. Dann gab es da die Griechen mit ihren Göttern. Und bei Ausgrabungen hat man in der Stadt Thessalonich verschiedenste Statuen gefunden, von Artemis über Aphrodite und Hermes und so weiter. Mysterienkulte wie der Mithraskult waren verbreitet. Und natürlich verehrte man auch den römischen Kaiser. Als Teil des römischen Reiches gehörte das dazu, auch den Kaiser zu verehren als Gott. Zitat: Die Götter waren an jeder Straßenecke anwesend, unberechenbar, möglicherweise übelwollend, manchmal miteinander im Krieg, sodass man nie genug tun konnte, um sie zu beschwichtigen und sicherzustellen, dass man sie auf seiner Seite hatte. Was für ein großer Schritt war das jetzt für die Christen, die jetzt begannen, an Jesus zu glauben Und wie es dieser Vers sagt, sie haben sich abgewandt von ihren alten Göttern und zugewandt zu dem einzig wahren Gott, zu Jesus. Sie mussten keine Opfer mehr bringen, um irgendeinen Gott zufriedenzustellen. Ihr Alltag veränderte sich komplett. So, als würden wir ab sofort aufs Handy verzichten. Wie wäre das? Ab heute Nachmittag noch schnell die Busverbindung checken? Geht nicht. Noch schnell bezahlen? Geht nicht. Noch schnell das Wetter überprüfen? Geht nicht. Oder so war der Alltag durchdrungen von diesen Gottheiten damals, dass sie ihren Alltag völlig auf den Kopf stellen mussten und wollten. Sie waren nicht gezwungen dazu, aber sie haben erkannt, der mir wirklich hilft, was wirklich mein Leben erfüllt und von Angst frei macht und von Schuld frei macht, das ist Jesus. Und darum wende ich mich ab von den alten Göttern und folge nur noch ihm. Im Unterschied zum Leben ohne Handy hat eben der Verzicht auf die anderen Götter ihr Leben nicht eingeschränkt. Sie waren endlich frei. Keine Angst mehr, keine Opfer mehr, keine Strafe mehr zu befürchten, weil sie jetzt an Jesus glaubten. Er war für ihre Schuld gestorben. Der einzig wahre Gott hatte sie wirklich angenommen. Jetzt konnten sie auf Jesus ausgerichtet leben. Vers 10, und auf seinen Sohn warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ich bin überzeugt, als die junge Kirche in Thessalonich den Brief von Paulus, Silas und Timotheus bekommen hat, da wurden sie ermutigt, weil sie da so viel Positives gelesen haben, was Paulus ihnen zuspricht, wo sie vielleicht in ihrer Situation gar nicht gesehen haben, gar nicht entdeckt haben. Und Paulus sagt ihnen, doch, Gott hat euch geliebt, Gott hat euch ausgewählt und von eurem Glauben spricht man. Und ich staune darüber, wie ihr bereit seid zu leiden und ihr seid bereit zu lernen und ihr seid auf Jesus ausgerichtet. Wir entdecken darin etwas von der Idee von Gott für seine Kirche und was mit ihm möglich ist. Danken wir ihm, dass er auch unsere Kirche liebt, dass wir für ihn wertvoll sind, auserwählt. Schätzen auch wir den Glauben an Jesus mehr als alles andere und lernen wir von anderen auch die Bereitschaft zu leiden. Und leben wir mit dem Fokus vor allem anderen auf Jesus ausgerichtet. Lass uns beten dafür. Danke, Herr, dass du diesen Brief an diese kleine, junge Kirche in Thessalonich bis heute bewahrt hast, dass wir ihn lesen können. Danke, dass du selbst dadurch heute zu uns reden kannst und möchtest. Hilf uns, uns als Kirche an dir zu orientieren. Ich danke, dass du gute Gedanken hast. Danke, dass deine Liebe gilt, dass du uns beschenkst und führe uns weiter, Herr, als Kirche. Zeig, was du für uns möchtest. Hilf, Neues anzupacken in deinem Namen, damit wir nicht uns selbst verwirklichen, sondern dich lieben und dich ehren wollen und anderen etwas von dir, von deiner Größe, deiner Liebe, deiner Schönheit zeigen. Lass uns erleben, wie dieses Jahr Glaube ansteckend wird. Lass uns bereit sein, für dich zu leben. Von anderen zu lernen, voneinander zu lernen, auch bereit zu sein für dich, etwas einzusetzen, etwas zu riskieren. Du bist gut, Herr, und du wirst deine Kirche ans Ziel bringen. Danke dafür. Amen.